Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll? Oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken. Bevor wir hier einsteigen, möchte ich unsere Runde vorstellen. Neben mir sitzt Carmen und René, links von mir Helmut und Samuel und ich bin der Hannes. Lasst uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dein Wort aufschlagen und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen und auch verstehen, was das für uns heute bedeutet. Herr Jesus, wir wollen uns auch in die alte Kirchengeschichte bewegen und verstehen, was die Probleme damals waren und was dein Wort darüber schon ankündigt in der Prophetie. Und so wollen wir dich bitten, dass du mit uns bist und uns segnest und auch unsere Zuseher und Zuhörer segnest, wenn wir jetzt dein Wort studieren. Amen.
Amen. Amen.
Heute geht es um die Wahrheit und wie wir als Christen für die Wahrheit einstehen sollen. Und ich schlage vor, dass wir gleich zwei Bibeltexte miteinander lesen. Der erste ist in Daniel Kapitel 7 zu finden. Daniel Kapitel 7 und wir lesen da zum Schluss des Kapitels die Verse 23 bis 25. Helmut, darf ich dich bitten?
Sehr gerne. Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen und zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit.
Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Schon merkwürdig, dass er das nicht gleich aufaddiert hat. Bevor wir uns noch mit Daniel 7 beschäftigen wollen, möchte ich parallel dazu gleich Offenbarung Kapitel 12, die Verse 6 und 14, dass wir die lesen. Und diese zwei Texte in Daniel und Offenbarung dann schlussendlich auch ein bisschen miteinander vergleichen und uns die Frage stellen, was die Parallelen und auch die Unterschiede sein werden. Offenbarung Kapitel 12, der Vers 6 und der Vers 14. Samuel, darf ich dich bitten?
Ja. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Vers 14. Und der Frau wurden die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange.
Mhm. Schauen wir mal zu meiner ersten Frage. Wo seht ihr da Parallelen zwischen Daniel 7, auf das werden wir uns dann auch noch ein bisschen konzentrieren, und hier Offenbarung Kapitel 12? Was verknüpft diese beiden Abschnitte?
Also das Offensichtliche ist natürlich, dass wir es hier mit der gleichen Zeitspanne zu tun haben, auch wenn es zum Teil anders formuliert wird. Vers 14 hier in Offenbarung 12 ist so wie in Daniel. Vers 6, 1260 Tage, da muss man eben dann das zusammenaddieren, 3,5 Jahre mal 360 Tage, so wie die Jahre damals gerechnet wurden. Dann kommt man auch auf diesen Wert von 1260. Das ist das eine, was wir hier parallel haben. Das andere, dass es um etwas Negatives geht. Es geht um Verfolgung.
Also wir sehen, die zwei Abschnitte gehören jedenfalls zusammen, weil allein diese Zeitangabe verknüpft sie. Was sind die Unterschiede von der Perspektive, würde ich jetzt sagen. Was haben wir in Daniel 7? Was haben wir in Offenbarung 12? Die gleiche Zeit, aber jetzt von einem offensichtlich anderen Blickwinkel her betrachtet.
In Offenbarung 12, da wird eine Frau geschildert, die flieht. Mhm. In Daniel 7, finden wir nicht so. Mhm. Da wird keine Frau geschildert.
Bleiben wir gleich bei der Frau. Wer ist diese Frau? In Offenbarung Kapitel 12.
Die Gemeinde.
Das ist offensichtlich die Gemeinde. Ja, die reine Frau, ein Bild für die Gemeinde. Jetzt vergleichen wir das wieder mit Daniel Kapitel 7. Worum geht es dort in Daniel Kapitel 7? Was ist das von der Perspektive her?
Das ist eher politisch. Da ist die Rede von diesen Hörnern. Das sind Könige, es geht um Reiche. Mhm. Aus diesem vierten Reich heraus kommen dann diese Hörner. Drei werden ausgerissen, ein kleines entsteht, das dann mächtig wird und schließlich auch für diese Verfolgung verantwortlich ist. Das ist also eher eine politische Perspektive dort.
Also Offenbarung 12, die religiöse, kirchliche Gemeindesituation. Mhm. Und Daniel Kapitel 7, hauptsächlich politisch, machtpolitisch. Aber wir haben dort auch eben den religiösen Aspekt drinnen. Schauen wir noch einmal zu Daniel Kapitel 7. Daniel sieht hier vier Tiere und wir haben jetzt vom letzten Tier, vom vierten Tier gelesen. Wer ist dieses vierte Tier offensichtlich?
Ja, das vierte Tier ist auf jeden Fall anders als die Tiere davor. Wir wissen natürlich aus der Prophetie, das wird zu lange führen, das genau auszuführen, dass es eben das päpstliche Rom ist, das einfach in dieser Zeitspanne hier regiert. Und in diesen wenigen Versen, die wir jetzt gerade gelesen haben, wird das teilweise schon deutlich in dem, was es eben macht. Mhm. Dass es eben Zeiten ändert, festgesetzte Zeiten. Wir wissen, dass eben der Ruhetag da verändert wurde.
Gehen wir noch einmal zu dem Tier. Ja, wir haben ja Daniel 2, das sind diese vier Metalle und ja, Ton, Eisen zum Schluss. Und in Daniel 7 haben wir vier Tiere. Und offensichtlich laufen diese vier Dinge parallel. Das erste ist Babylon, dann kommen die Perser, dann kommen die Griechen und dann kommen
die Römer.
Das vierte Tier ist also offensichtlich das Römische Reich. Aber die Vision, wie du sagst, geht ja weiter. Was passiert mit dem Römischen Reich, wenn wir jetzt in die Geschichte schauen?
Also schon hier in der Vision sehen wir, dass auf einmal nicht mehr um das Tier an sich geht, sondern der Blickpunkt, der Fokus geht dann plötzlich auf eines von diesen ursprünglich 10 Hörnern. Ein kleines, das ursprünglich nicht da war, also während das Römische Reich schon mächtig ist, ist es anfangs noch nicht da. Dann wird Platz gemacht, drei werden ausgerissen, das klingt nach einer göttlichen Macht, die hier etwas tut durch Vorsehung. Und an der Stelle, also ein Machtvakuum entsteht, wächst ein kleines nach, das aber größer wird als die anderen, also mächtiger. Der Engel legt aus, dass die Hörner für Könige stehen, also kommt hier jemand mit einer königlichen Macht, offenbar politischer Macht auf, der aber höher steht als die anderen und das gesamte weitere Geschehen des Reiches dann lenkt. Mhm. Und wenn wir da in die Geschichte hineinschauen, ja, dann haben wir ein römisches Reich zunächst, das aber dann übergeht in ein römisches Reich, das geistlich geprägt ist. Wir nennen das heute das Papsttum, die römisch-katholische Kirche, von Rom aus regierend, aber jetzt ganz stark in religiöser Macht, religiösen Aktivitäten tätig. Mhm.
Wie du schon ausgeführt hast, wir sagen, dieses kleine Horn, das hat was mit dieser mittelalterlichen Kirche zu tun, offensichtlich. Da haben wir eine politische Macht, die das Papsttum auch darstellt, aber natürlich auch eine religiöse Macht. Die drei Hörner, das interessiert mich noch, das wird auch in unserer Lektion kurz angesprochen. Wer sind diese drei Hörner, die hier ausgerissen werden und durch dieses kleine Horn, das dann immer größer und mächtiger wird, verdrängt werden?
Ich meine, das ist ja auch wieder ein Streitpunkt in der Theologie. Es gibt ja so viele Auslegungen. Manche sagen, dass diese 10 Hörner jetzt wörtlich zu verstehen sind als 10 Völker, 10 germanische Stämme, die dann reinkommen und dann irgendwas machen. Andere sagen, das ist eine symbolische Zahl, weil die 10 im Hebräischen so die kleinste Einheit beschreibt. Und dann argumentieren sie, dass man weiß, dass es nicht nur 10 Stämme waren, sondern dass es mehr als 10 germanische Stämme waren. Die Sache ist dann halt hier, wo für welche Auslegung würdest du dich entscheiden? Ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so wichtig zu wissen, welcher Stamm das jetzt genau ist, sondern stattdessen, dass es so passiert ist, dass es diese Stämme gab, die auf jeden Fall auch ihre Könige hatten und von denen dann oder nach ihnen kam dann eben dieses religiöse Rom wirklich auf und an die Macht.
Das politische Rom geht zu Ende durch die Völkerwanderung. Das sind eben diese germanischen Stämme, egal ob das jetzt 10 oder 12 oder wie auch immer waren. Aber gleichzeitig wächst in Rom eine andere Macht heran. Über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Was in diesen theologischen Diskussionen immer wieder aufkommt, ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt von 3 ausgehen, die ausgerissen wurden, welche sollen das dann sein? Eine Frage ist also, sind es genau 10 oder sind vielleicht mehr Stämme gewesen? Das andere ist, wer wären die 3? Was ich schon interessant oder für richtig halte, ist, wenn wir wirklich benennen wollen, dann müssen es welche sein, die irgendwie um Rom herum tätig waren. Üblicherweise, so habe ich den Eindruck, wird am ehesten dafür gehalten, dass die Heruler waren, die Ostgoten und die Vandalen. Denn sie haben alle mal über Rom, ich rede jetzt von der Stadt Rom, geherrscht und das Umland. Und alle 3 sind verschwunden. Heruler und Ostgoten komplett ausgerottet, Vandalen Nordafrika niedergelassen, haben auch auf der Bühne der Politik in Zentraleuropa keine Rolle mehr gespielt. Die waren alle 3 mal kurzzeitig zumindest politisch aktiv in Rom und schließlich keiner mehr. Und so entstand ein Machtvakuum, da sind wir dann im 6. Jahrhundert, in das dann eine Person, die wir heute als Papst bezeichnen, eintreten konnte. Also das Geschehen, das wir da haben in Daniel 7, das können wir historisch sehr gut nachzeichnen, auch wenn es manchmal schwer ist, dem genaue Konturen zu geben und alles ganz genau zu benennen.
Interessant ist, dass diese Germanenstämme, diese 3, offensichtlich arianisch von der Theologie ausgerichtet waren. Was heißt arianisch? Sie haben also Jesus Christus nicht wirklich als Gott akzeptiert. Es ging also nicht nur um eine politische, sondern auch um eine religiöse Frage. Und so wie du gesagt hast, das verschwimmt hier dann im Laufe des Mittelalters immer mehr. Ich schlage vor, dass wir zu einem weiteren Text schauen, in unserer Lektion Judas und die Verse 3 und 4. Judas ist so kurz, dass dieses Bibelbuch gar keine Kapiteleinteilung hat. Drum nur Judas 3 bis 4 und der ist ganz leicht zu finden, der ist direkt vor der Offenbarung. René, darf ich dich bitten, uns das zu lesen?
Gerne, Judas 3 und 4. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen.
Was kündigt hier Judas in seinem Brief an? Was wird hier kommen?
Der Abfall.
Theologisch, biblisch, Abfall. Mhm. Wenn wir jetzt in die alte Kirchengeschichte hineinschauen, und das versucht ja die Lektion auch, was ist denn da so passiert in den ersten Jahrhunderten, theologisch, abfallmäßig? Was hat sich da vom ursprünglichen Urchristentum her verändert, und zwar in eine falsche Richtung hin verändert?
Wir hatten ja da ganz verschiedene Formen. Du hast ja schon angesprochen den Arianismus. Mhm. Hier wird ja dann auch geschrieben, dass eben gewisse Menschen hier die Gnade Gottes verkehren und unseren alleinigen Gebieter, Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also anscheinend war schon damals, zur Zeit, wo er es geschrieben hat, gab es schon unterschiedliche Auffassungen, wer Jesus ist. Johannes im 2. Johannesbrief schreibt auch, dass viele Verführer gekommen sind und man soll sich vor denen hüten, die nicht bekennen, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Also es gab auch damals schon zur Zeit der Schreiber die Auffassung, dass Jesus Christus nicht wirklich Mensch geworden ist. Mhm. Und es gibt ja dann, also wenn man dann in die Kirchengeschichte guckt, gibt es ja haufenweise verschiedene Facetten an Ausführungen, was jetzt Jesus genau ist, wie er jetzt genau ins Fleisch gekommen ist. Und manche leben ja dann wieder auf und haben bis vor ein paar Jahrhunderten uns wieder Probleme gemacht.
Also das ist ein Aspekt, was eben in den ersten Jahrhunderten ein Problem wurde, theologischer Art. wer ist Jesus? Wer ist er? Gott? Ist er Mensch? Ist er mehr Gott? Wie ist das Verhältnis zwischen seinem Menschsein und seinem Gottsein? Das ist ein großes Thema. Aber fallen euch dann noch andere Dinge ein?
Die Verschiebung von Sabbat auf den Sonntag.
Der Sonntag wird immer wichtiger, bis er zum hauptsächlichen Ruhetag in der Christenheit wird. Das ist genau das, was du in Daniel 7 auch angesprochen hast. Die Zeiten, diese Festzeiten und die Gebote, das Gesetz wird verändert. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor auch.
Die Verehrung von Heiligen.
Heilige.
Im Heidentum übernommen und dann verbunden mit dem neuplatonischen, also mit dem erst altgriechischen und schließlich neuplatonischen Gedanken, dass die Seele ewig lebt, dass man also nicht nur die toten Heiligen verehrt, sondern auch zu ihnen betet und von ihnen Kraft, Fürsorge, Segen, Schutz, Heil und so weiter erwartet.
Mhm. Im Laufe der Geschichte gibt es ja dann auch immer wieder so Kämpfe zwischen Bischöfen. Manche Bischöfe, die halt in Städten waren, die einflussreich waren, hatten mehr Macht irgendwie, weil viele Leute auf sie geschaut haben, wahrscheinlich auch eine große Gemeinde. Und dann wissen wir immer wieder, dass sich Bischöfe da gegenseitig Briefe geschrieben haben mit irgendwelchen Ansichten und haben dann versucht, andere Gemeinden um sich zu scharen und dann eben so eine Front zu bilden.
Wir könnten jetzt noch mehr aufzählen, aber das sind schon ein paar sehr wesentliche Dinge, die sich in den ersten Jahrhunderten schon verändert haben. Und ich rede noch gar nicht vom finsteren Mittelalter. Ja. Ich schlage vor, blättern wir da noch einmal in die Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10. Da geht es um dieses Sendschreiben. Und hier im zweiten Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna, da haben wir interessanterweise auch noch einmal so eine kleine Zeitangabe, die genannt wird. Carmen, darf ich dich bitten, Kapitel 2, den Vers 10 mit uns zu lesen.
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
10 Tage. Wenn wir jetzt wieder adventistisch mit diesem Jahr-Tag-Prinzip rechnen, dann müssten das 10 Jahre sein. Kann man das historisch irgendwo irgendwie ein bisschen fixieren und einordnen?
Wir hatten im Römischen Reich immer wieder mal Verfolgungen. Mhm. Die meisten waren lokal und auch nur eine kurze Zeit. Also im 3. Jahrhundert haben wir 2 Verfolgungen, die lediglich 1 bis 2 Jahre dauern. Aber dann kommt im Anfang des 4. Jahrhunderts eine Verfolgung, die tatsächlich 10 Jahre lang geht. Das ist unter Diokletian gewesen. Er hat eine Tetrarchie damals aufgebaut. Er war nicht Alleinherrscher, aber er hat mit seinen Bestrebungen das Reich zu einen, auch religiös zu einen, dafür gesorgt, dass im gesamten Reich die Christen verfolgt wurden. Das war im Osten wesentlich stärker als im Westen. Im Westen haben nur ein paar Kirchen gebrannt, es gab kaum Tote. Aber im Osten gab es ein richtiges Blutbad. Und das wurde auch bis 311 immer stärker. Dann hat es fast aufgehört, weil Diokletian selbst dann auch gemerkt hat, er kommt damit nicht weiter. Am Ende seines Lebens bittet er sogar die Christen um Fürsprache bei ihrem Gott, ja, als er dann sehr krank geworden ist. Aber die Verfolgung geht tatsächlich auch unter dessen Nachfolger noch bis 313. Und damit haben wir 10 Jahre, die genau diese Zeitspanne hier erfüllen.
Also das ist knapp vor Kaiser Konstantin, der dann schlussendlich das Christentum akzeptiert und begünstigt und so weiter und so fort. Wer verfolgt hier wen? Kapitel 2, Vers 10 jetzt. Du hast gesagt, der Kaiser.
Der Teufel steht da.
Der Teufel, ja.
Der Teufel. Heidentum verfolgt Christentum.
Also es schaut so aus, als wird der Teufel eben Menschen instrumentalisieren.
Absolut, das hat er immer gemacht. Herodes, Kindermord und so weiter. Ja? Also das war immer seine Methode, sage ich jetzt einmal. Heiden verfolgen Christen in den ersten 300 Jahren. Wenn ihr jetzt weiterschauen ins Mittelalter, was passiert da? Wer verfolgt wen?
Christen
verfolgen
Christen.
Merkt ihr, was da passiert? Ja? Also ich habe das Gefühl, dass wir da eine Art Eskalationsstufe erreichen. Ja, es wird eigentlich schlimmer. Dass Heiden Christen verfolgen, kann ich noch irgendwo verstehen, weil die einfach sich in die christliche Gedankenwelt nicht hineinfinden konnten. Aber dass jetzt Christen, liebe deine Nächsten wie dich selbst, ja, und liebe deine Feinde, andere Christen verfolgen, das ist für mich tatsächlich erstaunlich.
Und dass der Christen dann Heiden verfolgen.
Ich meine, der, wo nicht zur Kirche gehört hat, der war halt auch irgendwo ausgeschlossen. Du hast natürlich schon irgendwo zur Kirche gehören müssen. Also es ist ja dann komplett umgeschwappt.
Ja. Da haben wir tatsächlich dramatische Veränderungen im 4. Jahrhundert, 313. Da wird dann erstmal die christliche Religion zur Religio Licita. Es wird also eine genehmigte Religion unter Konstantin, dem Mailänder Religionsedikt, Toleranzedikt. Und wenn ich dann die nächsten Jahrzehnte anschaue, ist so ein Kampf, mal das Heidentum ein bisschen stärker, mal das Christentum, aber 380 kommt Theodosius. Und Theodosius der Erste sorgt dafür, dass das Heidentum verboten wird. Tempel wurden vorher schon geschlossen, auch abgebrochen vielfach, aber jetzt wird jeder systematisch verfolgt, der nicht der Reichskirche, der jetzt kann man sagen katholischen Kirche angehört. Und das war schon etwas Radikales. Und ich sehe das hier schon abgebildet. Wir sind hier in der zweiten Gemeinde, die Gemeinde Smyrna. Das ist sozusagen die zweite Phase von diesen sieben Zyklen, die wir haben bis zur Wiederkunft. Und ab der dritten Phase, Pergamon, hören wir nicht mehr von Zeiten, in denen es bis zum Tode geht. Wir hören aber von Abfall. Ab der Gemeinde Pergamon geht es die ganze Zeit um das Problem des Abfalls und die Kämpfe innerhalb der Gemeinde. Da gibt es ein paar, die sind treu, weniger. Da gibt es viele, die sind nicht treu. Und wie die hier miteinander umgehen.
Wenn du Pergamon erwähnst, nicht, da geht es um einen Antipas, von dem wir nicht wirklich was wissen. Ein treuer Zeuge, der offensichtlich den Märtyrertod findet. Ja. Wir sind also hier schon nach den ersten paar Jahrhunderten mittendrin in der Kirchengeschichte im Mittelalter. Die Frage ist jetzt, woher hatten die Christen jetzt auch im finsteren Mittelalter, ich meine jetzt die wahren Christen, den Mut, für ihren Glauben einzustehen? Lesen wir da, bevor wir auf diese Geschichte eingehen, Apostelgeschichte, Kapitel 5. Das sind die Jünger Jesu, die hier vor den Hohen Rat gestellt werden und das nicht nur einmal und sich dann auch verteidigen und verteidigen müssen. Und dann sagt Petrus hier ein interessantes Wort. Helmut, darf ich dich noch einmal bitten? Apostelgeschichte, Kapitel 5, ab Vers 28 bis zum Vers 33. Apostelgeschichte 5, ab Vers 28.
Und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter, zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was dieser Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen.
Also Verfolgung von der ersten Stunde weg, wenn wir so wollen. Was sagt hier Petrus im Vers 29? Was ist das Prinzip, das er hier aufstellt?
Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Gott ist wichtiger als die Menschen. Man muss ihm mehr gehorchen als den Menschen. Die Lektion sagt, wir sollten da jetzt auch einen Blick in die Kirchengeschichte werfen. Und sie führen uns da zu den Waldensern. Das ist für uns Adventisten immer ein schönes, angenehmes Thema. Wer waren die Waldenser? Was haben die getan? Was haben die geglaubt? Wie ist es denen gegangen? Fassen wir einfach ein bisschen zusammen, was wir über diese Waldenser so wissen.
Sie haben sich ja nur auf die Bibel bezogen und das verbreitet.
Die Bibel war ihnen wichtig. Sie haben sie sogar abgeschrieben, händisch damals natürlich.
Sie haben Verse auswendig gelernt. Ja. Wir wissen, dass sie zum Teil, also dass manche ganze Bücher oder ganze Bibeln auswendig konnten. Mhm. Das war schon Wahnsinn. Mhm.
Wir wissen auch, dass sie stark verfolgt worden sind von katholischen Truppen, dass sie sich zurückziehen mussten in die Alpentäler, vor allem Piemont, also in Norditalien, haben wir dort bis heute noch manche Stätten, Häuser von ihnen oder Höhlen, und dass sie dort eben auch auf grausame Weise umgebracht wurden. Da ging es nicht darum, sie auszurotten, es ging darum, sie auch spüren zu lassen, den Zorn aus Rom. Sie wurden auf wirklich ganz schreckliche Weise vielfach gequält, auch die Frauen, auch die Kinder. Ein bisschen zum Aufschlitzen von Schwangeren und alles, was man sich gar nicht vorstellen mag. und sie haben trotzdem über Jahrhunderte hinweg durchgehalten. Wir sind hier im frühen Hochmittelalter, so 10. bis 11. Jahrhundert, wo wir vielleicht so die Hauptphase haben, das ganze Wert noch bis Reformation, es gibt sie sogar heute noch. Mhm. Auch wenn sie von ihrem theologischen Glauben, von der Ausrichtung nicht mehr viel erhalten haben, wie viele protestantische Kirchen, aber sie haben damals tatsächlich so das Licht hochgehalten. Sie haben oft als Händler verkleidet, die dann eben auch reisen durften, war nicht so leicht zu entdecken, hatten ihre Waren mit dabei, haben sie Manuskripte weitergegeben, haben auswendig gelernte Texte, das ganze Neue Testament auswendig gelernt, weitergegeben und damit hier und dort einfach zumindest so ein bisschen Hoffnung hinterlassen. Mhm.
Also ich kann mich erinnern, wie ich das allererste Mal dort in diesen Waldenser-Tälern war. Da wurden wir dann auch zu so einer Höhle geführt, wo sie sich versteckt hatten. Da gab es nur so einen ganz kleinen Eingang und dann hat man da Feuer gelegt und sie mussten da raus und die wurden einfach abgemetzelt. Ne? Wenn man das so richtig sieht live, dann bewegt einen das noch viel mehr. Wie haben die jetzt versucht, die Bibel unter die Leute zu bringen? Du hast schon erwähnt, sie waren Händler, haben dann die Gelegenheit gesucht. Was haben sie sonst noch getan?
Ich glaube, ich habe gelesen, in Kuh, sie waren Studenten, sie haben die jungen Burschen geschickt und eben dort auf den Unis und Hochschulen, wenn sie gesehen haben, da ist eine Tür offen, das zu verbreiten.
Sie haben also unterschiedlichste Wege und Möglichkeiten
besucht. Vor allem waren sie schlau.
Ja.
Also sie haben wirklich darauf Acht gehabt, um nachzuforschen, ist da wer interessiert? Und dann haben sie irgendwelche Schriften mitgehabt, die sie entweder mitgeben konnten oder haben mündlich diese Botschaften weitergegeben. Und es ist beeindruckend, dass sie nichts unversucht gelassen haben, in der wirklich wüsten Zeit Gottes Licht wieder in die Öffentlichkeit zu bringen.
Da war es auch geschickt, als Händler unterwegs zu sein. Sie konnten dann irgendwo auftauchen, konnten etwas weitergeben. Wenn sie gemerkt haben, jetzt wird es zu gefährlich, sind sie wieder weg. Hast du irgendwo nur ein Geschäft und Leute kommen zu dir, kannst du auch ganz schnell gefunden und ins Gefängnis geworfen werden. Also waren sie schon echt klug. Wir sehen das auch später dann in der postreformatorischen Zeit in England zum Beispiel, wenn dann dort mehr und mehr aus den Puritanern heraus auch andere Freikirchen entstehen, die dann unterwegs sind, also die Prediger von ihnen und versuchen, die Leute zu erreichen und wieder zu erwecken, dass sie die gleichen Methoden anwenden. Sie gehen von Ort zu Ort und bleiben nicht zu lange irgendwo, damit sie nicht aufgegriffen und ins Gefängnis geworfen werden können. Das haben die Waldenser hier schon gut vorgemacht. Andere haben das dann auch nachgemacht.
Da stellt sich für mich gleich die Frage, nicht? Sind diese Waldenser in ihrer klugen, aber auch vorsichtigen Vorgehensweise, sind die für uns heute im 21. Jahrhundert auch noch irgendwo so Vorbild und Modell? Sollten wir das auch so machen? Ich meine, wir leben natürlich in einer ganz anderen Zeit, nicht? Wir haben hier zumindest in unseren Breitengraden keine Verfolgung. Wir werden höchstens ein bisschen belächelt, wenn wir da so christlich tun, ne? Aber Verfolgung, dass es um unser Leben ginge, das erleben wir hier zum Glück ja nicht. Aber noch einmal meine Frage. Denkt ihr, dass dieses Vorgehen der Waldenser auch heute noch Modellcharakter für uns haben könnte?
Ich denke, wenn wir die Prinzipien anwenden, die sie angewandt haben, sich unter die Leute zu mischen, zu schauen, wo ist eine Möglichkeit, wo kann man jemandem was weitergeben, auch das Geeignete weiterzugeben, weil manchmal geben wir auch Leuten etwas mit, was sie jetzt eigentlich nicht hätten brauchen können. Aber dieses Feingefühl, dort hinzugehen, wo es passt, wo sich eine Tür öffnet, dieses Empfinden, wo passt es? Ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall auch in unserer heutigen Zeit mitnehmen sollten.
Also Feingefühl ist für mich da jetzt ein Stichwort, das wir uns gut merken können. Ja.
Ich glaube, der Motor, der dahinten steckt, diese Überzeugung, dieses dafür Brennen, das bildet die Voraussetzung, dass ich es dann auch richtig weitergeben kann. Weil wenn ich mit Gott so verbunden bin, wenn ich mich vertiefe und wirklich studiere, dann gibt uns ja die Bibel dieses Versprechen, dass alles das Weisheit und Charakterstärke, all das kommt mit. Und aus dem heraus entstehen dann Situationen, und ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Mhm.
Das zeigt auch, dass Religion, das Glaube, nicht einfach nur in der Kirche weitergegeben wird. Sie waren auf dem Marktplatz des Lebens. Ja. Davon spricht ja bei uns auch die ehrenamtliche Organisation ASI, dass es darum geht, auf dem Marktplatz des Lebens seinen Glauben zu leben. Auf der anderen Seite auch dort, wo Bildung weitergegeben wird, an den Universitäten, wo eine Menge Finsternis herrschte. Sie gehen aber einfach hin, zumindest diejenigen, die im Glauben sehr stark gefestigt waren, und geben dort ihr Licht weiter. Also sich nicht zu scheuen, sondern zu gucken, wo sind die Menschen, und sich dieser Herausforderung auch dann einfach zu stellen. Im Berufsleben oder im Bildungsleben?
Ich habe nachgelesen im Internet, gestern, vorgestern noch. diese Waldenser, die sind hier auch nach Österreich gekommen. Gerade in der Donauregion sollen sie recht stark gewesen sein. Bis von Passau, da über Linz, Krems, St. Pölten, bis nach Wien. Besonders in Steyr dürften sie recht stark gewesen sein, sagt die Forschung. Also die Waldenser haben auch uns hier in Österreich erreicht. Also für mich sind das immer so Vorbilder des Glaubens und des Mutes, auch des Fingerspitzengefühls, des Feingefühls. Und sie haben alles daran gesetzt, das Evangelium weiterzugeben, trotz Lebensgefahr. Schlagen wir noch einen Text auf. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Da spricht Paulus von sich und seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 2. Und schauen wir uns ein bisschen an, wie Paulus da von dieser Weitergabe des Evangeliums spricht. Samuel, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 3.
Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Jesu Christi.
Worum geht's hier? Damals in dieser Situation zwischen Paulus und Timotheus.
Er soll das Wort, was Paulus ihm gegeben hat, soll er bewahren und treuen Leuten weitergeben.
Weitergabe des Evangeliums. Und interessanter Vers 3, wie hast du davor gelesen?
Nimm teil an den Trübsalen.
Trübsalen. Bei mir in der anderen Variante der Elberfelder steht, nimm teil an den Leiden. Also irgendwie verknüpft Paulus die Weitergabe des Evangeliums mit schwierigen Situationen, Leid. Schauen wir jetzt einmal zu den Reformatoren, zu den alten, frühen Reformatoren nach den Waldensern. Wir sind jetzt also noch nicht direkt bei Luther und so weiter. Mir ist immer wieder ins Auge gesprungen, dass diese Reformatoren die Bibel so geschätzt haben. Die Verbreitung der Bibel, das haben wir schon bei den Waldensern gesehen, das sehen wir dann auch bei allen anderen Reformatoren. Die Bibel ist zentral. Warum war ihnen die Bibel so wichtig?
Es ist das Wort Gottes. Es ist ja der direkte Draht.
Die Autorität. Ja.
Mhm. Die Frage wäre auch, was wäre denn die Alternative?
Ja.
Sich irgendeinem Menschen anvertrauen. Wir sprachen vorhin über die Kirchengeschichte, so ein Mensch ist aufgekommen. 2. Thessalonicher 2 wird er als der Mensch der Gesetzlosigkeit bezeichnet, der Gesetzlose, der den Abfall in die Kirche hineinbringt. Also einem Menschen anvertrauen, das muss zwangsläufig in die Irre führen. Wenn ich jetzt ein Wort habe, das auch unveränderlich ist, es steht einfach schwarz auf weiß da und wir haben es so wie vor 3000 Jahren, na gut, vor 3000 Jahren noch nicht in dieser Fülle, ja, da war noch nicht alles da. Da kann ich sagen, man kann es zwar vielleicht immer wieder neu betrachten und auch hier und da anders interpretieren, aber es ist unveränderlich, es ist einfach da. Ich habe eine feste, außerhalb von mir gegebene, objektive Richtschnur für mein Leben.
Also jetzt im ausgehenden Mittelalter, warum war Ihnen die Bibel so wichtig, als geschriebenes, gedrucktes dann auch?
Naja, man muss ja sagen, es wurde von ihnen ein Stück weit neu entdeckt. Mhm. Dem päpstlichen Rom war ja wichtig, das Wort zu vernichten, weswegen es in den Gottesdiensten nur mehr auf Latein oder auf anderen Sprachen gebracht wurde, dass es eben niemand versteht. Und jetzt kam eine Zeit auf, wo sie es neu für sich entdeckt haben und entdeckt haben, was da für eine Kraft dahinter steckt. Und etwas neu zu finden, das erinnert mich auch ans Alte Testament, wo das Wort wieder neu entdeckt wurde, da haben sie erst wieder gesehen, dass es nicht nur ein geschriebenes Wort ist, sondern dass Dynamis dahinter steckt, dass es einfach Kraft besitzt, Leben zu verändern. Und das neu entdeckte Wort hat einfach in ihnen sehr viel bewirkt. Ja.
Und die Alternative war ja nicht berauschend. Also es heißt ja nicht umsonst das dunkle Mittelalter. Also wenn du nicht zur Oberschicht gehört hast und selbst da ist, war es wahrscheinlich nicht so rosig, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Aber es war ja trostlos. Also und da saugt man das, glaube ich, auf, diese Hoffnung und diese Kraft, die Gottes Wort gibt.
Wenn ich mir so diese Zeit anschaue, dann habe ich ein bisschen den Eindruck, Religion war auch eine Frage der Macht. Ich übe über die Religion Macht aus. Ich lasse alle meine Untertanen im Dunkeln, gebe ihnen diese Bibel eben nicht, weil dann müssen sie das tun, was ich ihnen sage. Egal, ob das jetzt von der Bibel her ableitbar ist oder nicht. Die Leute in der Unwissenheit zu lassen, ist ein gutes Machtinstrument. Unterstelle ich jetzt einmal.
Die katholische Kirche hat es halt ganz andersrum interpretiert. Ja. Sie hat dann gesagt, die Bibel ist der Ursprung aller Irrlehren. Deshalb muss sie verboten werden, weil kein Laie sie richtig verstehen kann. Also nicht gesagt, die Bibel an sich ist falsch, sondern das Verständnis, das daraus gewonnen wird. Und offenbar jedes Mal, wenn sie jemand in die Hände kriegt, ist eine Gefahr für die Lehre der Kirche, die aber, so deren Überzeugung, die reine Wahrheit ist.
Nur unter der Autorität der Kirche kann die Bibel auch richtig ausgelegt werden.
Und das sehen wir ja dann in der Reformation. Es gibt viele Reformatoren, die Unterschiedliches von sich geben, die dann sagen, sie haben das erkannt. Und ich meine, dadurch wurde ja das Papsttum bestärkt in dieser Ansicht. Es gibt jetzt so viele Strömungen, immer mehr Richtungen entstehen, es wird immer breiter.
Also, haben Sie recht gehabt?
Vielleicht schon.
Wird zumindest bis heute mantraartig wiederholt von der katholischen Kirche. Ja. Wenn ich an so manche Aussagen der Päpste, ich habe mir das mal sehr genau angeschaut, das gesamte 20. Jahrhundert, die Aussagen der Päpste über andere Kirchen, das ist ja, man kann sagen, bis heute hinein ist es eigentlich schon etwas, das darf man Nicht-Katholiken gar nicht zeigen, wie die Päpste oder wie die katholische Kirche sich selbst versteht. Sie sind der Hort der Wahrheit. Alles andere ist der reine Abfall. Vielleicht noch etwas erhalten, insofern noch etwas Katholisches in ihnen gegeben ist. Sie müssen zurückkommen zur katholischen Lehre, weil es sonst für sie, die Meinung besteht bis heute, keine Aussicht auf Heil gibt. Das haben wir immer noch. Und diese Lehre war im Mittelalter schon gegeben, aber heute haben wir sie noch als Überzeugung.
Ich habe mir das hier notiert, weil ich das nicht auswendig gewusst hätte. In England gibt es einen John Wycliffe, der eben die Bibel ins Englische übersetzt. Und dieser Mann stirbt im Jahr 1384. Da gab es nicht einmal noch einen Buchdruck. Gutenberg hat den erst ein paar Jahrzehnte später erfunden. Seine Bibeln wurden abgeschrieben, händisch und verbreitet und haben offensichtlich viel bewirkt. Ein bisschen später, Luther, 1522, bringt er das Neue Testament gedruckt heraus auf Deutsch. Und dann ein paar Jahre später auch die ganze Bibel. Warum war Ihnen die Bibelverbreitung in der Muttersprache, nicht im Lateinischen, jetzt in der deutschen oder englischen Muttersprache so wichtig? Wir haben das schon vorher ein bisschen angetönt, aber fassen wir das noch einmal zusammen. Die Bibel... Warum war Ihnen die so heilig und wichtig? Auch in Ihrer Grundsprache, die jeder versteht.
Ich denke, weil die, die lesen konnten, konnten jetzt zum ersten Mal das Wort Gottes, auf dem sich eigentlich ihr Glauben stützt, wirklich lesen. Und das hat sich oft von dem, was auf der Kanzel gepredigt wurde, unterschieden. Und wenn Sie jetzt lesen, dass Gott Jesus gesandt hat, der sich dann selbst aus freien Stücken für Sie hingegeben hat, aus Liebe, und dass St. Paulus sagt, die Bedingung dafür, um dabei zu sein, ist zu glauben an den Herrn Jesus Christus, an die Auferstehung und dann getauft zu werden. Das ist schon etwas Bahnbrechendes.
Braucht gar keinen Ablass und so weiter.
Die ganzen Dinge sind alle hinfällig, ja.
Ich glaube, es sind die starken Zeugenberichte auch in der Bibel selbst. Mhm. Nicht nur in der Bibel selbst. Wir wissen ja, dass zum Beispiel auch ein Jan Hus extrem beeindruckt war von dem, was Wycliffe ihm vorgelebt hat. Also das hat ja auch immer dazu geführt, dass das Wort durch die Reformatoren selbst lebendig wurde. Und der hat dann auch an dem festgehalten, an der Botschaft, die er von Wycliffe selbst hatte. Und durch Gerechtigkeit aus dem Glauben, das hat ihn so beeindruckt. Mhm. Und das hat er dann auch wieder seinem weiteren Genossen, dem Hieronymus, weitergegeben. Und das ist für mich spannend in dem Zusammenhang, ja.
Also Ablehnung der katholischen Autorität, Ablehnung der Bilderverehrung. Und was du gesagt hast, Erlösungsverständnis, nicht durch Bezahlen von Ablassbriefen, sondern eben durch den Glauben an Jesus kriegen wir die Erlösung geschenkt. Das ist revolutionär für die damalige Zeit.
Den Reformatoren war auch klar, wenn sie sterben, würde das Werk nicht weitergehen, wenn die Leute nicht was in die Hand bekommen, womit sie arbeiten können. Mhm. Und Luther hat eine Kirche aufgebaut und die Kirche hat leider, was er ja selber nicht wollte, sehr stark auf ihn als Person geschaut. Mhm. Auch seine Reden abseits der Bibel, was er gepredigt hat, sehr, sehr stark plötzlich als Glaubensfundament hergenommen. Was für viele Streitigkeiten in der Kirche später gesorgt hat. War überhaupt nicht die Absicht des Reformators. Er wollte die Bibel in den Mittelpunkt stellen. Er ist dann gestorben, andere nach ihm sind aufgekommen, haben neue Wahrheiten gebracht, sind auch wieder gestorben. Aber auf eine Sache haben sie alle gemeinsam hingewiesen. Das ist, wollte die volle Wahrheit, dann schaut hier rein. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Leitspruch. Und ich erkenne in der Kirchengeschichte, ab der Reformation, ab 1517 oder wenn wir jetzt auch Wycliffe und Huss vorher noch haben, diese ganzen Zeiten, es wurde immer sehr stark geschaut, da ist ein Licht. Und man schaut sich die Fackel an, aber nicht das Licht an sich, das eigentlich gegeben wurde. Und so zieht es über die Jahrhunderte hindurch und Kirchen haften enorm stark an ihren Gründern, statt an dem, was uns eigentlich in die Hand gegeben wurde. Deshalb glaube ich, das war diesen Männern bewusst. Sie dürfen die Leute nicht dazu erziehen, dass auf sie als Person geschaut wird, sondern auf die Bibel, wenn es vorangehen soll.
Weil die Bibel eben viel wichtiger als Autorität und eben glaubensverändert zum Positiven hin glaubensverändernd ist. Ich schlage vor, lege jetzt mal noch einen letzten Text aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 2, den Vers 14 und den Vers 15. Hebräer 2, 14 und 15. René, darf ich dich noch einmal bitten, uns das zu lesen?
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Von wem spricht es hier im Vers 14? Wer hat den Tod zunichte gemacht?
Jesus Christus.
Eindeutig Jesus Christus. Mhm. Jetzt schauen wir noch einmal zum Vers 15. Da steht etwas von der Todesfurcht. An wen denkt ihr denn, wenn ihr da so dieses Wort, diesen Begriff Todesfurcht lest im Zusammenhang mit der Geschichte?
Also wenn ich an das finstere Mittelalter denke, von dem wir jetzt gesprochen haben, denke ich an die vielen, vielen Menschen, die einfach Tag ein, Tag aus Angst hatten, was, wenn ich sterbe und ich bin nicht darauf vorbereitet. Die einfach natürlich auch vielen Krankheiten, Seuchen noch ausgeliefert waren, für die wir heute einfache Antworten haben. Man ist sehr früh gestorben, häufig auch bei Unfällen und anderem. Und die einfach dann Sorge hatten, wie wird's hinterher weitergehen? Und dann kommt die Lehre von einer ewig brennenden Hölle, in der Gott einfach nur Freude hat, uns zu quälen, Jahrtausend um Jahrtausend. Da sehe ich schon eine Knechtschaft der Todesfurcht. Und dann kommt plötzlich, wenn ich jetzt an Luther denke und als er die Bibel, den Römerbrief vor allem dann studierte und festgestellt hat, Moment, so sieht's gar nicht aus. Es gibt jemanden, der ist schon für mich gestorben. Ich werde nicht mehr den ewigen Tod sterben müssen. Das muss eine unwahrscheinlich mächtige Befreiung sein.
Also die religiös fehlgeleiteten Gläubigen, die lebten tatsächlich in der Angst vor der Hölle, vom Satan und was auch immer. Ja. Aber die richtig Gläubigen, wenn man jetzt die Reformatoren anschaut, die sind doch auch alle ziemlich knapp am Märtyrertod vorbeigegangen. Ein Luther, den hätten sie ein paar Mal erwischen können und umbringen können. Einen Huss haben sie umgebracht. Manche haben irgendwie durch Gottes Führung offensichtlich dem letzten Schicksal entkommen können und andere hat es ereilt. Auch da sehe ich Leute, die wirklich immer so am Rande zwischen Leben und Tod unterwegs waren, aber mit vollem Einsatz für die Sache Gottes.
Ich finde, da ist auch immer ganz spannend, wenn man jetzt von Huss redet, der Hieronymus, der ja auch verurteilt wird, dann noch zurückzieht und ein Jahr später sagt, okay, nee, also ich bekenne das doch wieder und dann umgebracht wird so. Er weiß ja ganz genau, dass er umgebracht wird und er macht's. Also dieses
irgendwo ist mir der menschlich sympathisch, dieser Hieronymus. Ich kann das nachvollziehen. Wenn es wirklich um Leben und Tod geht, wer kann von sich behaupten, ich gehe da ganz sicher und stark in den Märtyrertod, ne? Zum Glück stehen wir nicht in diesen Situationen.
Der Tod ist eine Sache. Ich glaube, für den Glauben zu sterben ist nicht so das Problem. Die Zeit vorher ist ja, Hieronymus habt ihr angesprochen. Der Kerker, in dem er untergebracht war, kaum frische Luft, kein richtiger Boden, alles nass und feucht. Die vermutlich Lungenentzündung, die er dann hatte. Dass er dort so lange, über Monate hinweg lag und am Leben verzweifelt ist, nicht mal Sonnenlicht gesehen hat. Das sind so die Dinge. Ich glaube, wenn wir so plötzlich aus dem Leben herausgerissen werden, jetzt heißt okay, aufs Schafott, das geht noch. irgendwie. Aber wenn man vorher diese Zeit hat, in der man Zeit hat zum Nachdenken, Zeit hat zum Überlegen, ist es mir das wert, in der man isoliert ist, er hat ja dann auch fast gar keinen Kontakt zur Außenwelt, du bist da wirklich alleine. Das ist eine unwahrscheinlich schwere Prüfung auch.
Eine letzte Frage. Was glaubt ihr, hat diesen Märtyrern einerseits, andererseits diesen mutigen Gläubigen von den Waldensern bis hin zu den Reformatoren wirklich diesen Mut gegeben, für die Wahrheit einzustehen? Was hat sie motiviert?
Ich glaube, hier Vers 14, die Macht des Todes ist gebrochen. Sie wussten, wenn ich sterbe, das richtige Leben geht dann danach erst los, in der Auferstehung. Und sie wussten, um jetzt mal einfach vielleicht auch so ein bisschen menschlich zu sprechen, Offenbarung 22, 12, Jesus kommt einem jeden zu seinen Lohn zu geben, wie seine Werke gewesen sind. Das wird ein großer Lohn für diejenigen, die so viel eingesetzt haben.
Also diese Verheißungen, ja, von denen sie gelebt haben, die die Hoffnung für die Zukunft vermitteln.
Ich glaube auch ein absolutes Vertrauen zu Gott.
Ja.
Und dass er es gut meinte, dass er das...
Vielleicht auch ein bisschen die Flucht vor dem Abfall, wenn ich das noch so sagen darf. Je länger ich lebe, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht am Ende nicht mehr gläubig bin. Und zu wissen, ich denke jetzt an jemanden, der vielleicht nicht theologisch das beste Beispiel ist, aber Origenes. Seine Mutter musste verhindern, dass er auf dem Scheiterhaufen, gab es noch nicht, aber dass er gefangen genommen wird in der Verfolgung damals in Ägypten, Alexandria, in dem sie seine Klamotten versteckt hat. Er wollte nicht nackt auf die Straße gehen, aber er wollte gerne einen Märtyrertod erleiden. Einmal, weil es so ein Ideal, ein philosophisches Ideal war, aber zum anderen vielleicht auch für manche Leute, so wie Origenes im jungen Alter zu sterben, bedeutet, ich habe den Lauf vollendet. Ich muss nicht wie Paulus über Jahrzehnte hinweg und Glauben halten, was schwer sein kann. Dann ist der Weg, diese Rennstrecke, um beim Bild von Paulus zu bleiben, einfach nicht so lang. Es ist kein Marathon mehr. Dann war es vielleicht nur ein Sprint und ich habe das Ziel erreicht. Kann für manche auch attraktiv sein.
Leider, wir müssen abschließen. Während ich da diese Lektion so für mich durchgelesen habe und auch die Bibeltexte und auch diese Geschichte noch einmal betrachtet habe, da habe ich mir die Frage gestellt, wäre ich wirklich bereit, den Märtyrertod zu sterben? Und diese Frage möchte ich euch, liebe Zuhörer und Zuseher, auch mitgeben. Denkt darüber nach, wie viel wärt ihr bereit, für die Wahrheit zu geben? Neigen wir unser Haupt, beten wir gemeinsam. Liebe Carmen, darf ich dich bitten?
Lieber Heiland, ich möchte dir danken für das Wort, das du uns schenkst. Danke, dass wir darin lesen und studieren dürfen, dass wir zurückschauen dürfen und sehen, wie du deine Versprechen hältst, wie du Vorausschau gibst, dass du uns Hoffnung schenkst. Bitte hilf du, dass wir so wie im Mittelalter die Reformatoren an dem gehangen sind, dass wir das wirklich so schätzen, dass wir das Potenzial ausnutzen, das in diesem Wort, in deinem Wort liegt, dass wir darin studieren und suchen und gefestigt werden und so ein Licht sein können und von dir verändert werden können. Danke, dass du uns darin so viel offenbarst, dass du uns darin so viel Liebe und so viel Hoffnung schenkst und dass du uns durch dein Wort leitest. Hilf du, dass wir es nicht loslassen und dass wir weiter voranschreiten. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!